Und schon wieder ist es 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Gedicht von Emily Dickinson in der Übersetzung von Lola Grüntal. Wie glücklich ist der kleine Stein? Wie glücklich ist der kleine Stein, der seiner Wege geht allein und sich nicht kümmert um Karrieren, die Angst nicht kennt, sich zu bewähren. Den unscheinbaren braunen Mantel trägt, den ihm die Welt zufällig angelegt. Und wie die Sonne frei beschließt, ob er mit anderen, ob allein genießt, der unbefangen, wie er ist, und schlicht dem obersten Gesetz entspricht. Dora Diamant, meine Damen und Herren, wurde 1898 in einem Ort in der Nähe von Łódź in Polen geboren. Ihr Vater war ein frommer jüdischer Handwerker. Ihre Mutter starb, als sie ungefähr 13 Jahre alt war, und sie musste die vier jüngeren Geschwister versorgen anstelle der Mutter. Dora war sehr belesen und interessierte sich vor allem auch für die Schauspielkunst und trat hinter dem Rücken ihres Vaters in verschiedenen Amateurbühnen auf. Sie wollte noch viel mehr über die ostjüdischen Traditionen erfahren, die Religion, die Gebete und Erzählungen, als ihr als Mädchen eigentlich zustanden, nach Meinung der Gesellschaft. Ja, diese Gebete und Erzählungen, die teils auf Hebräisch, da überwiegend aber auch auf Jiddisch überliefert waren. In diese Welt wuchs sie hinein und da wollte sie noch viel mehr darüber erfahren. Ihr Vater aber hielt von alledem nichts. Sie sollte sich gefälligst auf die traditionelle Rolle als Ehefrau und Mutter beschränken und einen von ihm ausgesuchten frommen jüdischen Mann heiraten, um diesen zeitlebens zu dienen. Das gefiel Dora Diamant nicht und sie beschloss im Alter von 22 Jahren nach Berlin zu gehen. Berlin war ja damals der große Anziehungspunkt für viele Menschen aus Osteuropa und sie arbeitete dort in einem jüdischen Waisenhaus. In dieser Eigenschaft war sie auch dann im Jahr 1923, im Sommer 23, in dem Kurort Müritz an der Ostsee, in einem Ferienheim für jüdische Kinder und Waisen, tätig, als sie dort Franz Kafka begegnete, der dort eine Kur absolvierte. Er war ja vor 6 Jahren an schwerer Tuberkulose erkrankt, war jetzt 39 Jahre alt und hatte noch ein Jahr zu leben. Das wusste er natürlich nicht so genau, aber es war klar, dass seine Lebenszeit eventuell knapp sein würde. Ja, die beiden begegneten sich und waren sich auf Anhieb sympathisch, sagen wir mal, kamen sich also wesentlich näher und sie war praktisch die Frau, von der alle Biografen später gesagt haben, sie war die ideale Partnerin für Franz Kafka. Und sie hatten dann noch gewissermaßen ein Jahr gemeinsam. Sie träumten zusammen nach Palästina auszuwandern. Dora brachte Franz Hebräisch bei und Jiddisch. Das alles konnte er nicht, wollte es immer schon mal können. Er war ja in Prag in einer säkularisierten jüdischen Familie aufgewachsen. Und schließlich besorgte Dora in Berlin eine gemeinsame Wohnung, in die sie dann auch zusammen einzogen. Mehr darüber nach der nächsten Musik. Diamant, woher weiß ich das alles? Vor mir liegt ein Buch, verfasst von Kati Diamant, nicht oder jedenfalls sehr weitläufig verwandt mit Dora Diamant. Und das Buch trägt den Titel Dora Diamant, Kafkas letzte Liebe, erschienen im Jahre 2013. Und hören Sie daraus nun noch einen Ausschnitt, der die Situation in Berlin beleuchtet. Bei gutem Wetter unternahmen Kafka und Dora gemeinsam Spaziergänge in ihrer Umgebung, wie etwa auch zum Steglitzer Marktplatz. Als sie eines Tages durch einen kleinen Park in der Nachbarschaft gingen, begegnete ihnen ein kleines Mädchen, das weinte und ganz verzweifelt zu sein schien. »Wir sprachen mit dem Mädchen«, sagte Dora. Franz fragte es nach seinem Kummer und wir erfuhren, dass es seine Puppe verloren hatte. Umgehend erfindet Kafka eine plausible Geschichte, um ihr Verschwinden zu erklären. »Deine Puppe macht nur gerade eine Reise. Ich weiß es. Sie hat mir einen Brief geschickt.« »Das kleine Mädchen ist etwas misstrauisch. Hast du ihn bei dir?« »Nein, ich habe ihn zu Hause liegen lassen, aber ich werde ihn dir morgen mitbringen.« Das neugierig gewordene Mädchen hatte damit seinen Kummer schon halb vergessen und Franz kehrte sofort nach Hause zurück, um den Brief zu schreiben. Er machte sich mit allem gebotenen Ernst an die Arbeit, als handle es sich darum, ein Werk zu schaffen. Er war in demselben gespannten Zustand, in dem er sich immer befand, sobald er an seinem Schreibtisch saß, ob er nun einen Brief oder eine Postkarte schrieb. Es war ja auch eine wirkliche Arbeit, ebenso wesentlich wie die anderen, weil das Kind um jeden Preis vor einer Enttäuschung bewahrt und wirklich zufriedengestellt werden musste. Die Lüge musste also durch die Wahrheit der Fiktion in Wahrheit verwandelt werden. Am nächsten Tag trug er den Brief zu dem kleinen Mädchen, das ihn im Park erwartete. Da die Kleine nicht lesen konnte, las er ihr den Brief laut vor. Die Puppe erklärte darin, dass sie genug davon hätte, immer in derselben Familie zu leben. Sie drückte den Wunsch nach einer Luftveränderung aus. Mit einem Wort, sie wollte sich von dem kleinen Mädchen, das sie sehr gerne hätte, für einige Zeit trennen. Sie versprach, jeden Tag zu schreiben. Und Kafka schrieb tatsächlich jeden Tag einen Brief, in dem er immer wieder von neuen Abenteuern berichtete, die sich dem besonderen Lebensrhythmus der Puppen entsprechend sehr schnell entwickelten. Nach einigen Tagen hatte das Kind den wirklichen Verlust seines Spielzeugs vergessen und dachte nur noch an die Fiktion, die es nun als Ersatz erhielt. Franz schrieb jeden Satz des Romans so ausführlich und so humorvoll genau, dass die Situation der Puppe völlig fassbar wurde. Die Puppe war gewachsen, zur Schule gegangen, hatte andere Leute kennengelernt. Sie versicherte das Kind immer wieder ihrer Liebe, spielte dabei aber auf die Komplikationen ihres Lebens an, auf andere Pflichten und auf andere Interessen, die ihr im Augenblick nicht gestatteten, das gemeinsame Leben wieder aufzunehmen. Das kleine Mädchen wurde gebeten, darüber nachzudenken und wurde so auf den unvermeidlichen Verzicht vorbereitet. Das Spiel dauerte mindestens 3 Wochen. Franz hatte eine furchtbare Angst bei dem Gedanken, wie er es zu Ende führen sollte. Denn dieses Ende musste ein richtiges Ende sein. Das heißt, es musste eine neue Ordnung ermöglichen, die durch den Verlust des Spielzeugs heraufbeschworene Unordnung ablösen. Er suchte lange und entschied sich endlich dafür, die Puppe heiraten zu lassen. Er beschrieb zunächst den jungen Mann, die Verlobungsfeier, die Hochzeitsvorbereitungen, dann in allen Einzelheiten das Haus der Jungverheirateten. »Du wirst selbst einsehen, dass wir in Zukunft auf ein Wiedersehen verzichten müssen.« Franz hatte den kleinen Konflikt eines Kindes durch die Kunst gelöst, durch das wirksamste Mittel, über das er persönlich verfügte, um Ordnung in die Welt zu bringen. später, viele Jahre später, haben führende Kafka-Experten aus den Niederlanden und den USA versucht, in Berlin das kleine Mädchen aus dem Park in Steglitz auswendig zu machen, das, falls es überhaupt noch lebte, inzwischen eine sehr alte Frau sein musste und vielleicht die Briefe aus seiner Kindheit, die seine Puppe geschrieben hatte, immer noch besaß. Doch trotz Artikeln in mehreren Berliner Zeitungen, zum Beispiel mit der Überschrift »Wen traf Kafka im Park?«, blieb die Suche erfolglos. Als nächstes hören Sie nun ein Gedicht von Anna Achmatowa in der Übersetzung von Kai Borowski. Warum erscheinst du als Vogel? Warum erscheinst du als Vogel, dann wieder als Wind oder Stein? Warum ist plötzlich dein Lächeln des Wetterleuchtens Schein? Quäl mich nicht durch Berührung, Wichtiges wartet auf mich. Durch graue, trockene Sümpfe schwankt ein trunkenes Licht. In löchrigem Kleid singt die Muse ein langes, trostloses Lied. Wie wundertätig die Kräfte, die ihr Gram mir gibt. Gedicht, das Sie vorhin gerade hörten, von Anna Achmatowa, stammte aus dem Jahr 1915. Das nun folgende von Charles Bukowski dürfte so etwa 50 Jahre später entstanden sein. Es trägt den Titel »Schon mal gelebt« und ist ins Deutsche übersetzt worden von, na, wo ist er denn, Karl Weißner, jawohl. Schon mal gelebt. Es kommt die Zeit, wo man tiefer in sich reingehen muss, und es kommt die Zeit, wo sich's unschuldiger und leichter stirbt, wie bei einem Bombenangriff auf Santa Monica. Und ich erinnere mich noch, wie ich da mal am Strand lag, 20 Jahre alt, und Faulkner las, weil der Name so gut klang, und plötzlich so ein komisches Gefühl hatte, als wäre ich nicht mehr ich selbst. Ich klappte das Buch zu und das Meer ödete mich an und der Himmel blau, blau, blau mit weißen Flecken. Alles drehte sich. Ich saß in der Falle, wollte raus, aber ich wusste, ich war geliefert wie die Sandflöhe, nach denen ich schlug, und Mr. Faulkner lag auf der Seite unsterblich und kriegte einen Sonnenbrand zusammen mit meinen Zehen, und alles kam ins Rutschen und stimmte irgendwie nicht mehr. Gedicht von Pablo Neruda in der Übersetzung von Erich Arendt, Melancholie in den Familien. Ich bewahre eine blaue Flasche auf und in ihr ein Ohr und ein Bildnis. Wenn die Nacht das Gefieder der Eule treibt, wenn der heisere Kirschbaum sich die Lippen zerfetzt und mit Rinden droht, die der Seewind oftmals durchlöchert, so weiß ich, dass es große versunkene Regionen gibt, Barren von Quarz, Schlamm, blaue Wasser für eine Schlacht, viel Schweigen, viele Flöze geologischen Alters und Adern von Kampfer, heruntergefallene Dinge, Medaillen, Zärtlichkeiten, Fallschirme, Küsse. Nichts als der Schritt eines Tages zum anderen ist. Eine einsame Flasche, die durch die Meere wandert, und ein Speisezimmer, wohin Rosen gelangen. Ein Speisezimmer, übrig gelassen wie eine Gräte. Ich rede von einem zersprungenen Trinkglas, von einer Gardine, von der Tiefe eines verödeten Zimmers, durch das ein Fluss strömt, der die Steine mit sich reißt. Es ist ein Haus, das auf den Grundfesten des Regens steht. Ein zweistöckiges Haus mit obligaten Fenstern und Ranken von unbedingter Treue. Ich gehe durch die Abende. Ich trete ein, voll von Schmutz und Tod, das Erdreich mit mir schleifend, seine Wurzeln und seinen unbegrenzten Bauch, in dem Leichen schlafen bei Korn, Metallen, bei hinabgestürzten Elefanten. Aber vor allem ist da ein schreckliches verödetes Speisezimmer mit zersprungenen Ölkrügen und Essig, der unter den Stühlen rinnt, einem eingefangenen Strahl des Mondes, etwas Dunklem, und ich suche in mir nach einem Vergleich. Vielleicht ist es ein Laden, ganz von Meer umringt und Salzbrühe trieft aus zerschlissenen Kleidern. Es ist nur ein verödetes Speisezimmer, und ringsherum sind endlos Weiten, überschwemmte Fabrikhallen, Hölzer, die ich allein kenne, weil ich traurig bin und unterwegs und die Erde kenne und ich traurig bin. Hören Sie nun noch einen weiteren Ausschnitt aus der Erzählung Gehen von Thomas Bernhard, erschienen 1971. In der vorigen Sendung konnten Sie schon ein Textbeispiel hören. Wenn wir einen Gehenden genau beobachten, wissen wir auch, wie er denkt. Wenn wir einen Denkenden genau beobachten, wissen wir auch, wie er geht. Wir beobachten einen Gehenden längere Zeit auf das Genaueste und kommen nach und nach auf sein Denken, auf die Struktur seines Denkens, wie wir, wenn wir einen Menschen längere Zeit beobachten, wie er denkt, nach und nach darauf kommen, wie er geht. Beobachte also längere Zeit einen Denkenden und beobachte dann, wie er geht. Umgekehrt beobachte längere Zeit einen Gehenden und beobachte dann, wie er denkt. Nichts aufschlussreicher, als wenn wir einen Denkenden gehen sehen, wie nichts aufschlussreicher, wenn wir einen Gehenden sehen, der denkt, wodurch wir ohne weiteres sagen können, wir sehen, wie der Gehende denkt, wie wir sagen können, wir sehen, wie der Denkende geht, weil wir den Denkenden gehen sehen, umgekehrt den Gehenden denken und so fort, sagt Oehler. Gehen und Denken stehen in einem ununterbrochenen Vertrauensverhältnis zueinander, sagt Oehler. Die Wissenschaft des Gehens und die Wissenschaft des Denkens sind im Grunde genommen eine einzige Wissenschaft. Wie geht dieser Mensch und wie denkt er, fragen wir uns als Feststellung oft, ohne uns diese Frage als Feststellung tatsächlich zu stellen, wie wir auch oft die Frage als Feststellung stellen, ohne sie tatsächlich zu stellen, wie denkt dieser Mensch und wie geht er? Kann ich also immer, wenn ich einen Denkenden sehe, darauf schließen, wie er geht, frage ich mich, sagt Oehler. Wenn ich einen Gehenden sehe, wie er denkt? Nein, diese Frage darf ich mir naturgemäß nicht stellen, denn diese Frage ist eine jener Fragen, die nicht gestellt werden dürfen, weil sie nicht gestellt werden können, ohne dass es unsinnig ist. Aber wir können natürlich einem Gehenden, dessen Gehen wir analysiert haben, nicht sein Denken vorwerfen, bevor wir sein Denken kennen. wie wir einem Denkenden, bevor wir sein Gehen nicht kennen, nicht sein Gehen vorwerfen dürfen. Auf was für eine vernachlässigte Weise dieser Mensch geht, denken wir oft und sehr oft, wie vernachlässigt dieser Mensch denkt. Und wir kommen bald darauf, dass dieser Mensch genau so, wie er denkt, geht, wie er geht, denkt. Wir dürfen uns aber nicht selbst fragen, wie wir gehen, denn dann gehen wir anders, als wir in Wirklichkeit gehen. Und unser Gehen ist überhaupt nicht zu beurteilen, wie wir uns nicht fragen dürfen, wie wir denken. Denn dann können wir, weil es nicht mehr unser Denken ist, nicht mehr beurteilen, wie wir denken. Während wir einen anderen ohne weiteres, ohne dass er es weiß und wahrnimmt, beobachten können, also sein Gehen wie sein Denken, können wir uns selbst niemals, ohne dass wir es wissen und wahrnehmen, beobachten. Wenn wir uns selbst beobachten, beobachten wir ja immer niemals uns selbst, sondern immer einen anderen. Wir können also niemals von Selbstbeobachtung sprechen, oder wir sprechen davon, dass wir uns selbst beobachten als der, der wir sind. Wenn wir uns selbst beobachten, der wir aber niemals sind, wenn wir uns nicht selbst beobachten. Und also beobachten wir, wenn wir uns selbst beobachten, niemals den, welchen wir zu beobachten beabsichtigt haben, sondern einen anderen. Und das ist nochmal Amy Winehouse mit Round Midnight. Und das war's auch für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 18. August zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11 Uhr.